Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier in einem Berliner Dachgeschoss. Es ist irre heiß, aber wir haben einen Ventilator und passenderweise sitzt mir auch ein Hawaii-Hemd gegenüber. Es umhüllt quasi den Körper von Madness. Hi.
Hallo.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ja, Promo.
Ja. Macht noch Spaß, oder?
Ja, voll, geht jetzt los und fühlt sich gut an. Ist gut.
Ist auch immer geil, direkt zu fragen, ob Promo überhaupt noch Spaß macht. Dabei sollen ja Leute jetzt zuhören und am besten Spaß an diesem Podcast haben. So.
Genau, deshalb werde ich auch riesen Spaß haben an der Promo. Nee, ganz im Ernst, ich bin froh, dass jetzt das... jetzt kommen die Kalendersprüche schon am Anfang, aber ich bin froh, dass jetzt so langsam mal das Album sich entpuppt und... Mhm. Dass man da jetzt mal sein Feedback bekommt, was man anderthalb Jahre irgendwie zu zweifeln zu Hause nicht bekommen hat und sich den Kopf zerbrochen hat, ob das überhaupt Sinn macht und so weiter.
Ja, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Und zu der Sache gerade nochmal. Ich habe mal gehört, das hat mir mal jemand erzählt, als ich so, ich war ein bisschen schlecht gelaunt vor einem Podcast.
Ja.
Und da wurde mir erzählt, einfach naiv lachen und dann klingt man auch gleich viel glücklicher und zufriedener.
Ja, das sagt man doch auch, dass man, wenn man morgens aufwacht, erstmal lachen soll oder so. Oder sich lachend im Spiegel begrüßen soll.
Weil man das eigene Hirn scheinbar so leicht verarschen kann.
Ja.
Ja, ja. Toll.
Morgens nie Zeit.
Du hast es gerade schon gesagt, oder wir haben gerade schon vom Promo gesprochen, wofür überhaupt? Für deine neue Platte, die am 23. August erscheint.
Genau.
OG.
Ja.
Der Original Gude.
Ja.
Unter anderem.
Unter anderem, genau, ja.
Ehrlich gesagt habe ich nach deinem letzten Release 2014, der Mago-EP, kann ich mir damit gerechnet, dass irgendwann nochmal eine Madness-Platte rauskommen wird.
Da geht's mir ähnlich. Der Plan war eigentlich ein anderer, aber das ist eine glückliche Fügung, dass es dann doch noch dazu kam. Aber der Plan war es wirklich nicht. Ich habe auch gedacht, ich wäre fertig.
Warum?
Weil ich beruflich eigentlich gut unter war und da ein gutes Standbein hatte und auch einen Plan längerfristig. Dieser Plan ist nicht ganz aufgegangen und deshalb musste ich mir was anderes überlegen und dann kam ich wieder zurück zu Rap und habe Spaß dran gefunden.
Hat Rap denn vorher keinen Spaß gemacht?
Rap hat immer Spaß gemacht. Rap hat immer Spaß gemacht, ob das Hobby war oder Beruf, wie es jetzt ist zum Glück. Und ich werde das auch, glaube ich, nie los, dieses Rap. Das sitzt zu tief.
Ja, das ist meistens dieses Verhängnisvolle an Rap.
Mhm.
Das ist ein nicht mehr in Ruhe. Das ist manchmal schön, manchmal auch ein bisschen nervig.
Also ein Kumpel von mir hat mal gesagt, der hat jetzt aufgehört mit Rap. Der meinte mal, ey, wenn ich aufhöre, dann muss ich alle meine CDs und meine Platten verbrennen und darf nichts mehr sehen, weil es mich immer wieder daran erinnert, wie viel Spaß das macht.
Seine eigenen?
Ja, aber auch seine anderen, weil er darin immer daran erinnert wird, dass er halt auch selber rappt und dass, wie viel Spaß ihm das macht und so. Und er kann damit nicht abschließen so richtig.
Hassliebe.
Ja.
Aber was war denn damals denn das Ausschlaggebende? Der Job oder dass die EP so gut ankam?
Dass es weiterging danach, meinst du? Die EP war erstmal die.
Weil da waren ja mit Mago und Sterbe für Hip-Hop.
Ja.
Waren ja zwei Songs dabei, die auch heute noch auf der einen oder anderen frechen Hip-Hop-Party laufen, Deutschrap-Party und live immer noch sehr gut funktionieren.
Ja, zum Glück auch, obwohl das auch nicht der Plan war. Das Mago war eigentlich. War während der Vollbeschäftigung einfach so, na, mein Hobby will ich weiter betreiben, komm, gibst du noch ein bisschen Gas, kannst noch ein bisschen spielen, hast noch ein bisschen Spaß nebenher am Wochenende und sollte aber eigentlich ein Abschluss sein und ich und mein Bruder war eigentlich wieder der Neubeginn, für meinen Bruder als auch für mich.
Ja, mich würde die Zeit dazwischen interessieren.
Die Zeit dazwischen war eben dann, ja, war ich beruflich so eingebunden, dass da eben nicht mehr so viel Zeit war. Und dann war ganz viel Zeit, weil der Beruf nicht mehr da war. Und jetzt ist ganz viel Zeit für Rap da.
Gerade, weil diese gemeinsame Platte von euch ja irgendwie auch gefühlt aus dem Nichts kam. Der eine, ich sag das einfach mal über ihn, das ewige Talent zu dem damaligen Zeitpunkt, irgendwie von dem nichts rauskam. Der andere hatte frisch seine Karriere beendet.
Mhm.
Und dann auf einmal 4Music Deal. Moin.
Ja.
Ja. Aber dann müsst ihr doch in der Zwischenzeit irgendwie trotzdem weiter Musik gemacht haben.
Das haben wir, mein Bruder mehr als ich. Und das war dann, aber das waren, glaube ich, da waren wir, gut, ich glaube, ich spreche mal eher für mich, da waren dann schon noch Songs, die man geschrieben hat, aber das war nicht mehr so zwingend und so, weil eben die Priorität auf was anderem war. Und jetzt merke ich auch, dass wenn ich eingleisig fahre mit dieser Rap-Geschichte, dass das ein ganz anderes, ganz anderen Gehalt hat, auch für mich auch selbst so. Das ist mir viel wichtiger, ich lege viel mehr Wert aufs Detail und kann mich dem voll annehmen so. Ist super, dass ich habe das Gefühl, es macht auch super viel an den Songs und an der Mucke insgesamt. Man darf nicht zweigleisig fahren bei Rap. Oder bei seiner Leidenschaft an sich.
Man muss alles auf eine Karte setzen, sozusagen.
Ja. Ja.
Würde ich unterschreiben. Auch für mich persönlich immer, also es gab eine Zeit, wo ich noch nebenbei einen anderen Beruf hatte als diesen. Und ja. Wenn man das dann so nebenbei, das funktioniert nicht.
Nee.
Diese ganze Rap-Show ist leider irgendwie 24-7.
Ja, vor allen Dingen, wenn es deine Leidenschaft ist, dann musst du alles geben, damit das irgendwie auch funktioniert. Und dass das auch zu einem Beruf wird, in meinem Fall jetzt.
Ja. Ja. Die Platte mit dir und Döll, das war ja auch so, ich weiß gar nicht, ich hatte so das Gefühl, es war ganz halt Licht und Schatten so zugleich. Du weißt, auf der einen Seite dieser For Music Deal und Juice Cover und ich weiß gerade gar nicht, wie sie gechartet ist, aber die Kritiken waren super. Dann aber diese Tour, wo dann wo Döll dann auch darüber rappte, besoffen vor 17 in Essen,
yeah,
die dann so offensichtlich nicht so gut lief. Und ich war auch in Hamburg bei dem Tourstopp und habe mit einer vollen Halle gerechnet und dann war sie ein bisschen weniger voll, als ich erwartet hatte. Ja. Und ich konnte mir das gar nicht zusammenreimen, ehrlich gesagt.
Das war der zweite Teil der Tour. Der erste Teil ist sehr gut gelaufen. Der zweite ist auch gut gelaufen. Also ich muss das ein bisschen entschärfen. Bis auf Essen, das war wirklich ein kleines Desaster. An dem Tag war auch Derby, also Schalke gegen Dortmund.
Oha, ja gut.
Als kleine Entschuldigung vielleicht. Aber das war schon so ein kleiner Rückschlag. Alles in allem war das aber für uns beide eigentlich eine erfolgreiche Platte und Tour.
War für dich dann damals schon klar, also nach der Platte, aber vielleicht zur Tour, dass du auch weitermachen wirst mit Musik alleine?
War das dann klar? Nee, so ganz klar war das nicht.
Weil du warst ja wieder drin dann auf einmal in diesen ganzen Mechanismen und Netzwerken.
Ich hatte wieder Bock, aber das hat noch ein bisschen gedauert, bis das dann alles zu einem Soloplan gereift ist.
Woran? Also warum?
Zweifel. Ich bin Zweifler. Also ich zweifle mega gerne an mir selbst, an den Sachen, die ich mache und deshalb habe ich da erstmal ein bisschen gekämpft. Also das Album und die Soundsuche hat sehr lange gedauert, weil ich so eine Vorstellung hatte davon, wie das klingen sollte und ich auch schon irgendwie so meine Themen im Kopf hatte. Musste da aber erstmal ein Viertel bis halbes Jahr Leute besuchen. Also ich bin ganz viel rumgereist in Deutschland, habe Produzenten besucht und mit denen zusammengearbeitet, ganz viele Skizzen gemacht und daraus dann irgendwie dadurch rausgefunden, was der Leitfaden ist. Das hat einfach ein bisschen gedauert.
Wie lange hast du denn jetzt dran gearbeitet überhaupt?
Eineinhalb Jahre, glaube ich. Ja, eineinhalb Jahre.
Und seit wann ist sie fertig?
Fertig ist die Platte seit einem Vierteljahr.
Okay, mich interessiert gerade, weil natürlich dich verbindet man direkt mit ein paar Leuten, mit ein paar anderen Künstlern. Mhm. Natürlich dein Bruder allen voran, aber auch Audio 88 und Jessin.
Jessin!
Und Enoch und du weißt es ja, wen man alles so kennt, die üblichen Verdächtigen. Und einige von denen haben ja auch released jetzt schon in diesem Jahr, wie zum Beispiel Jessin und eben Döll.
Ja.
Und ich könnte mir dann vorstellen, dass das, wir haben gerade auch schon oft besprochen, dass du dich natürlich auch mit deren Promo-Plänen und Sachen beschäftigt hast. Ich könnte mir vorstellen, dass du das ganz genau beobachtet hast, was bei denen passiert ist.
Klar, also ich meine, das ist ja sowieso allgegenwärtig dann, wenn die Promophase losgeht auf den Social-Media-Kanälen, dann siehst du das natürlich. Und außerdem, klar, es sind halt so mein Bruder und sind meine Jungs. Und wir haben uns eigentlich, wir sind ständig im Austausch. Ob das Promophase ist oder Festivalsaison oder so, wir sind einfach da sehr eng und da schiebt man sich dann irgendwie Tipps zu oder sagt, ja, mach mal lieber so oder... Bei mir war, ist das scheiße gelaufen, mach das lieber mal anders und sowas. Das war sehr gut, sehr hilfreich für mich jetzt. Mhm. Ja.
Und was wären denn dann so gerade für dich als Zweifler, also was waren denn komplette No-Gos? Meistens weiß man ja nicht, wie etwas werden soll, sondern weiß nur, wie etwas nicht werden soll.
Ja, ein komplettes No-Go, das hat sich während der Platte dann entwickelt, waren unpersönliche Texte. Das habe ich, das ist ganz komisch, ich finde mega gefallen an Gangster-Rap, an Straßen-Rap, an Punchline-Rap, an Representer-Rap oder insgesamt an frischen Sachen, die jetzt nicht ein bestimmtes Thema haben oder sowas. Das höre ich sehr gerne. Nur ich selbst kann das nicht machen. Das habe ich da festgestellt, dass ich zumindest bei dieser Platte so dieses Punchline-Ding oder dieses Representer-Ding überhaupt nicht schreiben möchte. Mhm. Sondern mich einfach auf meine Erfahrung und Erlebnis und berufen möchte und die halt umgesetzt haben möchte. So.
Mir ging es ehrlich gesagt auch, als dann irgendwann die Ankündigung rauskam, dass ein Soloalbum von dir kommt, ein bisschen so, okay, cool, freue ich mich drauf. Und dann habe ich mich in der zweiten Sekunde aber gefragt, so, was wird er mir wohl überhaupt erzählen? So, ich war irgendwie so ein bisschen, okay, ich weiß echt nicht, was da auf mich zukommen wird. Und das wurde ja auch so von Dölls Platte immer so ein bisschen diffus gehalten, so, ne? Also was immer Thema. Aber ich habe mich halt gefragt, was passieren wird. Jetzt habe ich die Platte gehört, es sind 10 Songs und alle sind, wie du schon sagtest, sehr persönlich. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, sagt man, glaube ich. Ich sage, okay, klar, natürlich, das ist der Weg und das ist für mich persönlich auch, glaube ich, der absolut richtige Weg, so inhaltlich für dich.
Ja, cool. Das klingt immer so bescheuert und so, ich konnte wirklich nicht anders. Und ich habe ja auch einen Song geschrieben, der heißt Was soll ich dir schon erzählen?
Ja.
Wo genau das so ein bisschen aufgegriffen wird, so ey, guck mal, ich mache das jetzt schon eine Weile und bezeichne mich selbst als OG. Ich möchte dir aber nichts irgendwie an Ratschlägen oder an irgendwelchen... ich möchte da nicht so onkelmäßig rüberkommen oder abhaden über...
Aber ist ja eigentlich die OG-Rolle, oder?
Ja, weißt du, aber das möchte ich gar nicht. Ich kann von mir ausgehen und dann kannst du dir rausziehen, was ich scheiße oder was ich nicht, was ich scheiße oder was ich gut finde. Und den Rest überlasse ich dir über die Story, die ich dir von mir erzähle. Und da kannst du dir rausziehen, was ich vielleicht von bestimmten Themen halte.
Ja. Was ich auf jeden Fall auch als ein Thema ausgemacht habe, ist die Provinz. So generell, ich weiß gar nicht, wie seid ihr denn in Hessen überhaupt groß geworden? War das schon städtisch oder eher dorfmäßig?
Dort, wo wir groß geworden sind, ist es eine seltsame Mischung, muss man sagen. Dadurch, dass das Rhein-Main-Gebiet, auch was die Käfer angeht, so Multikulti ist wie in der Stadt selbst, also wie in Frankfurt oder Darmstadt, Wiesbaden oder sonst irgendwas, dass das auch schon ein bisschen städtisch ist. Also es ist nicht ganz Provinz. Auch die Entfernung zu den Städten ist nicht weit. Man ist dort als Jugendlicher schon immer gewesen und hatte da halt auch irgendwie, man war nicht ab vom Schuss.
Ja.
Deshalb ist es so ein, ja, fast so ein Kaff-Stadt-Verhältnis ein bisschen, weil die Stadt immer eine gewisse Nähe auch hatte.
Stimmt, die ganze Gegend da umgibt wirklich so eine mystische, alles, aber auch nichts. Stimmung, ich weiß nicht, ich denke da häufig an, ich war noch nie dort, aber an Aschaffenburg, was ja zwar nicht offiziell Hessen ist, aber doch sehr nah dran.
Ja.
Und ich grüße an Marek und Nanu an dieser Stelle.
Ja, ganz liebe Grüße, allen Dingen an Marek.
Mein komplettes Bild über Aschaffenburg ist nämlich durch die beiden geprägt und das klingt schon alles immer provinziell, aber jeder in Deutschland kennt diesen Namen Aschaffenburg so zum Beispiel.
Ja.
Ja, aber ich bin zum Beispiel auch auf einem kleinen niedersächsischen Dorf groß geworden. War jetzt vor kurzem auch noch mal da und so. Und da fällt einem schon auf, was ist so... Ich habe das Gefühl, die Menschen zweifeln eher. Da wird ein bisschen mehr hinterm Rücken geredet als vorm Rücken, als
Ja? In der Stadt. Ja. Das kann schon gut sein. Wobei ich immer sagen, ich will das nie so darstellen, dass es da besser oder schlechter ist.
Ich würde das jetzt auch nicht als schlechter so beurteilen erstmal.
Aber dadurch, dass die Fassade nach außen repräsentativer ist, ne? Die Straße wird gekehrt und so, das Auto wird geputzt und sowas.
Es ist schon wichtiger, wenn man nach außen hin wirkt.
Ja, das Repräsentative ist im Kaff wichtiger als in der Anonymität. Ja.
Also ich werde auf jeden Fall, wenn ich zu Hause in der Jogginghose in den Supermarkt gehe, werde ich anders angeguckt, also in der Heimat bei meinen Eltern wäre ich anders als geguckt als in Hamburg in der Stadt.
Absolut, absolut. Bevor ich in den Supermarkt gehe auf den Kaff, dann wird nochmal der Kommunionsanzug rausgeholt. Man achtet auf ganz andere Sachen so. Ja klar.
Es geht ja auch auf der nächsten Single, die du dann mit Materia veröffentlichen wirst, wenn ich das richtig so auf dem Schirm habe. Ja. Geht es ja um die Provinz.
Genau.
Was stört dich denn daran oder was stört dich nicht?
Also zum einen ist es meine Story über mein Aufwachsen in der Provinz. Ja. Materias Sicht ist die der Stadt oder der Kleinstadt. Ich weiß gar nicht, ob Rostock eine kleine Stadt ist, eine Kleinstadt, ab wann das gemessen wird. Ich habe das mal gelesen, irgendwie ab 100.000 ist es, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ab 100.000 ist es, glaube ich, eine Kleinstadt, eine Großstadt, ab, weiß ich gar nicht.
Ah, ich glaube, Rostock ist eine richtige Stadt.
Ja.
Ja, so, deshalb hat er die Stadtperspektive. Was stört mich am Kaff? Also mich stört da einfach nur, also stören ist glaube ich das falsche Wort. Ich kann für mich momentan das nicht als Zuhause sehen. Also mir ist das gerade zu klein. Mhm. Das kann sich aber auch mit der Lebenssituation ändern. Ich finde sehr gut, wenn ich nach Hause komme, dass ich so geerdet werde. Mhm. Familiär zum einen, aber auch über alte Freunde, zu denen du dann kommst und sagst so, ja, hey, ich habe jetzt ein Album am Start und so und hast die Single schon gehört und so, ja, Marco, habe ich gehört, gib mir jetzt was trinken.
Ja, juckt die nicht, ne?
Genau.
Und das ist aber das Angenehme.
Das ist super.
Ja.
Das ist mega. Weil ich komme aus meiner Blase da mit einem Hawaii-Hemdchen hingefahren, weißt du, wie ich meine, und fühle mich gut und komme am besten noch von einem Gig und nehme das Selbstbewusstsein mit und dann kommst du da hin so, ja, Alter.
Pff, bist niemand mehr.
Das ist ja schön und gut, dass du einen Job hast, ich muss morgen früh auch arbeiten.
Ja.
So. Und das ist das Beste, was es gibt.
Ja, gut ist auch immer, was verdienst du da?
die Vorabfrage ist, kann man davon leben?
Genau, und dann bist du alles, aber nicht mehr cool.
Ja, genau.
In der Situation, genau. Ja. Genau. Das mit den Erden, das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch witzigerweise, seitdem ich in Hamburg lebe, so eine Vorliebe entwickelt für Dokumentationen und Reportagen auf NDR.
Mhm.
Und ziehen wir die dann immer rein. Die erden mich nämlich auch. Das sind dann immer alles so kleine Reportagen aus so kleinen Dörfchen, so die auch, ich kenne die auch teilweise vom Namen, weil die so ringsrum von meiner Heimat liegen.
Okay.
Und dann ziehe ich mir das rein und dann sind dann nur so Originale dabei, die es in Hessen sehr wahrscheinlich auch gibt, die besonders stark babbeln. Und
ja.
So. Und ja, das gucke ich richtig gerne, das entschleunigt. Das erinnert mich an zu Hause.
Und um was geht's dann? Dann geht es um so Nachbarschaftsstreitigkeiten oder?
Nö, es geht meistens um positive Dinge. Es geht dann so eher um zum Beispiel, was weiß ich, ich kann sehr empfehlen, die Wintercamper. Da geht es um einen Campingplatz, der sehr gerne im Winter auch besiedelt wird, aber nur von den hartgesottenen Wintercampern, die sich auch definitiv über die Schönwettercamper stellen. Man merkt richtig, es geht darum, hart zu sein, dann mehr oder weniger. So, ja, ich schlafe hier teilweise über 8 Grad und da andere, die machen noch die Tür zu und die Heizung an. Nee, das ist ja nichts für mich. Und das ist wirklich großartig.
Ja.
Das ist nämlich auch alles in der Nähe von mir zu Hause. Oder es geht um Marktplätze oder so, wo einmal die Woche gegrillt wird und dann werden die einzelnen Protagonisten irgendwie ganze Zeit dokumentiert, wie dann zum Beispiel der Dorfbäcker, der zeitgleich aber auch noch das Schützenfest organisiert oder so. Und das ist halt einfach, es geht um Kleinigkeiten eigentlich, aber die Leute sind alle super.
Originale sowieso, also ich kann da auch jedem Dialekt was abgewinnen, weil ich das dann, auch wenn ich es teilweise nicht verstehe, weil du hast ja teilweise so Dialekte dabei, da sind Worte, die gesprochen werden, wo du denkst, ja Alter, was bitte ist Blablabla, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Aber ich fand das bei Rap auch immer schon spannend. Leute, die quasi ihren eigenen Slang mit eingebunden haben. den man sich aber dann auch erarbeiten musste. Zum Beispiel ein Camp. Ne? Ja. Bestes Beispiel, also von meiner Warte aus das beste Beispiel, der von Anfang an einfach mit Wiener Dialekt gearbeitet hat und dort Worte eingestreut hat, die sonst eigentlich keiner kennt. Ne? Und die man sich dann aber raussuchen muss oder erfragen muss und dann auch eine gewisse Arbeit in dieses Album selbst reinstecken
muss. Was heißt denn Leihwand?
Leihwand, was ist Leihwand? Was ist Hackeln? Was ist... Ja, das finde ich, fand ich immer, dem kann ich viel abgewinnen.
Aber das ist doch auch etwas, was euch absolut auszeichnet. Aus Frankfurt generell, oder nicht aus Frankfurt, sondern die ganzen Rapper aus Hessen. So. Ne, ist ja auch scheißegal, wen man da nimmt, ob man von früher Azad nimmt oder ob man die Aslaks nimmt oder ob man euch nimmt.
Ja.
Das ist ja etwas, was das übelst ausmacht, diesen ganzen Charme. So, allein, wenn es heißt, also dein Albumtitel ja allein schon. Machst du dir über sowas Gedanken? So nach dem Motto, oh, da könnte ich mal wieder ein Gude einstreuen jetzt? Oder?
Nee, ich mache mir eher Gedanken darüber, ob es nicht zu much ist, was ich an Dialekt auspacke. Das vielleicht eher, aber so, also da habe ich zum Beispiel am wenigsten Zweifel, weil im Schreibprozess ist es, glaube ich, auch am coolsten, dann irgendwie so zu sprechen, wie man das auch so tut.
Ja.
So, und das fühlt sich dann am natürlichsten an und deshalb bleibt es dann auch so.
Und wie war es denn nicht wichtig, dass es ein kurzes Album ist?
Nee.
Warum ist es dann eins geworden?
Weil ich mit den übrig gebliebenen Tracks in der Kombination von den Tracks, die jetzt auf dem Album sind, nicht zufrieden war. Also ich hatte weitaus mehr Tracks, aber konnte mich nur auf diese 10 in der Kombination einigen.
Woran liegt das, thematisch oder der Sound? Weil der Sound ist ja, hat ja einen ganz deutlichen roten Faden, obwohl, ich weiß gar nicht, 4, 5 verschiedene Produzenten dabei sind.
Ja. Es waren, zum einen war es ein Soundunterschied und zum anderen war es ein Doppeln des Inhaltes. Wo zumindest, also jetzt nicht exakt der gleiche Song oder sowas, aber ein Thema, das ähnlich angeschnitten wurde oder von der anderen Seite beleuchtet wurde, und dann habe ich mich einfach für das Beste, also für den besten Song von diesem Thema entschieden. Weil manchmal ist es ja so, ne, man hat seine grundlegenden Themen und dann schreibt man so ein bisschen runter und dann merkst du, ja, Alter, hast du schon mal geschrieben auf dem Track, dann braucht er nicht aufs Album und so.
Ja. Wo, also mir ist das übrigens, häufig erwische ich mich dabei, wie mir das lieber ist, wenn ich 10, 11, 12 Tracks habe. So, dann hört man die Platte so einfach durch und sie fängt nochmal von vorne an und so. Und man guckt nicht irgendwie manchmal so hin und so, boah, wann kommt denn der Track nochmal?
Ja. Ich finde es kurz und knackig, nicht in Kanye-Weise, so finde ich.
Also ja, 7 ist vielleicht ein übertrieben.
Bisschen kurz, so finde ich. Aber Da habe ich mir am Schluss dann keine Gedanken mehr drüber gemacht, weil ich wusste, okay, die Songs passen zusammen. Du fängst jetzt nicht an zu verschlimmbessern. So. Du ziehst jetzt da nicht nochmal Songs rein, damit du den Eindruck erwächst, dass du viel gearbeitet hast und das dann auch alles raushauen musst. Also die Erfahrung habe ich in der Vergangenheit gemacht. Man muss nicht alles raushauen, was man gemacht hat. Das ist besser so, wenn man ein bisschen was unter Verschluss hält und nur das raushaut, was wirklich ballert oder mit dem man hundertprozentig zufrieden ist. Obwohl mich persönlich bei anderen Leuten so ein gedoppelter Inhalt überhaupt nicht stört. Also wenn jetzt irgendwie ein Straßenrap-Album halt einfach über das Verticken geht und über Autos oder sonst irgendwas, ich aber den Rapper mag, hey, wenn der geil rappt, Alter, erzähl mir halt 10 mal selber. Ist schon okay.
Boah, ich finde da jetzt das Shindy-Album dafür ein sehr gutes Beispiel.
Wahnsinniges Album.
Ja, findest du es gut?
Wahnsinn.
Ich habe mich schon gefragt, ob es ein Guilty Pleasure ist, Shindy gut zu finden.
Nee.
Glaube ich nämlich auch nicht.
Nee, der ist saugut.
Ich finde das nicht. Diese Delivery, finde ich schon, die ist schon krass. Aussprache, Reim.
Alles. Ja. Die Aussprache, dieses leicht angeschlagene Stimme zwischendrin, das ist ja alles bewusst. Diese Referenzen an die 90er, das Verwursten musikalisch, die Samples, das Wiederaufrollen von bestimmten Songs und quasi das Remixen da draus, Hammeralbum.
Freut mich, aber ich dachte mir, also es freut mich, aber das ist mir im Endeffekt scheißegal, ob du das gut findest oder nicht, aber ich habe ehrlich gesagt damit, ich glaube, du bist so ein Typ, von dem man auf den ersten Blick nicht denken würde, dass er zu Hause sitzt und Shindy hört.
So. Das kann sein, ja, aber ich hocke zu Hause und höre Shindy.
Ja, und das wiederum finde ich witzig, deswegen freut mich das. Ich würde aber gerne kurz über Materia sprechen, den wir vorhin schon angerissen haben. Weil da, ich glaube, für viele so, die sehen dann dieses Feature und denken so, Madness, Materia, was haben die denn miteinander am Hut? Dabei kennt ihr euch, glaube ich, schon seit Ewigkeiten. Hm. Ja. Richtig, richtig lange. Ja. Weil er über ein Label bei euch in der Heimat released hat damals.
Genau. Er hat sein erstes Album rausgebracht 2005 oder 2006 über Magnum 12. Das ist das Label von Tobias Zumack, der zu dieser Zeit in Darmstadt wohnte und den Rapper Gabriel gesigned hat aus Rostock, Warnemünde. Und ein guter Freund von Gabriel war Materia. Und der hat damals auch gerappt und wollte eine Platte releasen, und das ist dann eben über Magnum 12 geschehen, sodass er zu der Zeit des Öfteren mal in Darmstadt war und wir uns darüber kennengelernt haben und Songs zusammen gemacht haben.
Bass Ventura war das, ne?
Genau.
Wo du auch mit drauf warst.
So. Genau. Ja.
Und ich glaube, Halluzination von Masimoto ist, glaube ich, auch sogar über das Label rausgekommen.
Ja, genau.
Und ihr seid dann offensichtlich über den Labelbetreiber zueinander geraten. Mhm. Und er war auch auf Unikat drauf, ne? Der Album von 2007.
Genau.
Das finde ich ja eh krass. Ich glaube, das haben viele Leute nicht auf dem Schirm, die selbst heute große Fans von dir sind.
Ja.
Findest du das gut oder schlecht?
Boah, das kann ich so gar nicht sagen. ich habe mich da noch nicht so mit beschäftigt. Das kann ich so gar nicht sagen. Mich würde nur mal interessieren, was die von dem Song halten, den wir damals gemacht haben, weil der ja so voll weit weg ist von dem, was Materia jetzt macht und was ich jetzt mache. Das ist ja eigentlich ein Crime-Song fast.
Ich habe ihn mir gar nicht mehr angehört, ehrlich gesagt.
Also was heißt ein Crime-Song? Aber das ist ein brutal harter Beat. Mhm. Ich gehe da Double-Time drüber. Martin geht da auch so drüber, wie er heute wahrscheinlich nie mehr drüber gehen würde. Also es ist krass. Da gibt es schon noch so ein, zwei Songs aus der Vergangenheit, die vielleicht ganz spannend sind für Fans von ihm oder auch von mir, das mal irgendwie zu diggen.
Definitiv, weil, wie du schon sagtest, das klingt alles sehr anders als heute. Also man hört, dass du über die Jahre zum OG gereift bist quasi, aber damals schon nicht so laid back warst. Und dann, ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut, das habe ich damals mit, oh Gott, wie alt war ich da? 15 oder so, als das rauskam. Sie weiß nicht, was es heißt, habe ich rauf und runter gehört. Und der ist ja ultra aggressiv. Und das wäre, glaube ich, heute nicht mehr denkbar, dass das so rauskommt.
Das weiß ich nicht.
Thematik vielleicht ja.
Thematik vielleicht auch. Das Ding ist, nur die Platte ist relativ soft, sage ich mal, im Verhältnis zu dem, was jetzt passiert in der Rap-Landschaft. Aber das Gefühl von Aggression, von Wut oder von Hass, das gibt es ja schon ab und zu nochmal. Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass es so einen Song auch nochmal gibt. Ich weiß nicht, ob der textlich nochmal so wäre. Das wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe, ich muss so einen Song nicht mehr schreiben.
Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich Musik von dir höre, jetzt sind wir bei diesen komischen Gefühlsfragen, über die wir vorhin gesprochen haben vor dem Interview, dass man sich nicht auf Fakten, sondern auf Gefühle besinnt. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal so einen aggressiven Song von dir gehört habe.
Gut so.
Okay.
Nee, weil das ist auch nichts Schlechtes, einen aggressiven Song zu schreiben, weil, wie gesagt, dieses Gefühl ist ja da, ne? So, du hast gute Zeiten und du hast halt irgendwie Abfucks zwischendrin und so weiter. Ich bin aber lieber für die guten Zeiten und schreibe lieber darüber gerade.
Das merkt man auch. Ich finde nämlich auch, dass das ganze Album so ein irgendwie wohlig warmes Gefühl umgibt. Also ich höre es sehr gerne.
Cool.
Und das hören Künstler nicht so gern, habe ich das Gefühl. Aber man kann sie, man kann ihr natürlich sehr gut zuhören. Man kann sehr viel über dich erfahren. Aber es geht auch einfach nebenbei sehr gut. Was ich finde, ist häufig eine Qualität sogar ist bei Musik. Weil die Hooks gehen so gut ins Ohr, die Beats sind alle sehr entspannt und es ist auf der einen Seite, wenn man möchte, fordernd, aber auch eben nicht. Und das finde ich sehr entspannend häufig bei Musik.
Cool. Danke. Nee, ich hab jetzt nicht mich bewusst hingesetzt und habe gesagt, komm, jetzt machst du mal ein positives Album, weil ich und mein Bruder davor so viel Licht und Schatten war, oder was du meintest, ne? Um da aus diesem Dunklen rauszukommen, was das Album hatte, sondern das war einfach das Gefühl und jetzt auch mein Leben, so wie ich das gerade wahrnehme. Deshalb war das ganz natürlich.
Ich hab auch das Gefühl, das ist so ein paar, wieder ein Gefühl, dass es zwischen deiner Platte und Dölls Platte so ein paar Parallelen gibt. Einerseits natürlich der Sound, was nicht großartig abwegig ist, aber auch so die Thematiken, aber natürlich auch, weil ihr euer ganzes Leben zusammen verbracht habt und ja, hier und da werden ja auch Themen angerissen, die irgendwie, die man auf beiden Alben rausnehmen kann, die über die gleichen Thematiken sind, wie zum Beispiel, dass man aus der Heimat nach Berlin zieht, Probleme von da aber auch mitnimmt in die Großstadt, jeder mit seinen Lastern zu kämpfen hat.
Ja.
War das etwas, worüber ihr euch ausgetauscht habt?
Ich glaube,
weil ihr die Platten dann parallel gemacht habt?
Bewusst glaube ich nicht. Wir haben uns gegenseitig halt die Songs gezeigt. Und dann ist für jeden das daraus geworden, was es jetzt ist. Aber klar, wir unterhalten uns natürlich halt auch darüber. Und glaube ich, deshalb passiert es, dass man halt Themen beackert, die der andere auch beackert. Ich glaube aber, dass wir das auf sehr unterschiedliche Art und Weise machen. Gerade wenn du die Parallele jetzt von der Provinz oder von der Heimat nimmst, hat ja Fabian mit 6-4 einen völlig anderen Song gemacht als ich mit Kein Ort.
Ja.
Das ist eine völlig andere Perspektive. So. 6-4 ist repräsentativ.
Ja.
Und
Brust raus.
Brust raus. Und Kein Ort ist auch in gewisser Weise Brust raus, aber eher beschreibend und fast melancholisch so ein bisschen. Also für mich, wenn ich das jetzt so beim Schreiben nochmal.
Wie würdest du das, ich könnte mal fast so als generellen Unterschied so zwischen euch sehen, finde ich. Dass auch bei Döll häufig geht es direkt nach vorne und bei dir ist es dann wirklich eher so auf das Beschreibende fast schon wie so aus Vogelperspektive. Warum eigentlich keine Features untereinander? Das war ja offensichtlich ein sehr bewusster Move.
Nee. Es gibt noch weitere Feature-Songs. Es gibt auch einen Song mit meinem Bruder.
Ja.
Wir haben uns aber gegen ihn entschieden. Gegen den Song, was jegliche Veröffentlichung angeht, weil das für uns beide ein Ticken zu persönlich war. Mhm. Also der Song ist, ich finde, nach wie vor krass. Aber wir haben uns dann letzten Endes dagegen entschieden. Deshalb ist er nicht auf der Platte gelandet, deshalb ist er nicht bei Fabian auf der Platte gelandet und wird auch so nicht veröffentlicht. Und es gibt auch noch andere Feature-Tracks, die haben aber soundmäßig oder inhaltlich einfach nicht aufs Album gepasst. Also so bewusst war die Entscheidung nicht. Und bei Kein Ort mit Materia war es einfach so, dass ich Martin drauf gehört habe. Hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn noch zwei andere Features drauf gewesen wären oder drei.
Ja, wie entscheidest du sowas? Also wann ist etwas zu persönlich und kannst du da manchmal so ein paar Nächte lang nicht schlafen?
Naja.
Wenn ein Song zwar stark ist, aber vielleicht zu persönlich?
Da haben wir uns einfach ausgetauscht und haben das auch mal anderen Leuten gezeigt. Die fanden den auch alle stark und sahen das, glaube ich, auch nicht so wie wir, aber das war uns eine Schippe zu viel für das, was wir an persönlichen Texten schreiben. Das war einfach so eine Bauchentscheidung.
Okay. Also gibt es da kein rotes Tuch oder so, was auf einmal. Nee, das ist falsche Redewendung, aber kein Stoppschild quasi. Bis hierhin und nicht weiter.
Nee.
Okay. Was glaubst du, wie geht's denn jetzt überhaupt mit der Platte? Also jetzt, wo sie fertig ist, wo wir hier sitzen, uns darüber unterhalten, bald rauskommt. Freust du dich drauf oder bist du nervös? Oder?
Ich freue mich voll drauf. Es wäre ja auch Quatsch, wenn ich was anderes sagen würde jetzt und so.
Ja.
Ist ja Promophase, ist ja klar.
Klar.
Nee, ich freue mich wirklich drauf, weil das Album, auch das ist wieder so kalenderspruchmäßig, aber es war ein wirklicher Kampf, das Album für mich persönlich, auch privat. Also das Album hat mich, das ging tiefer als einen Song zu schreiben, weil ich mich da selber auch ein bisschen auseinandergenommen habe während dem Schreiben und dann gemerkt habe, okay, vielleicht ist das, sind bestimmte Sachen auch zu ändern und so, weil ich beim Schreiben drauf kam.
Mhm. Gewisse Sachen an dir, oder?
An mir, ja, genau. Deshalb war das ziemlich zermürbend und deshalb umso besser, dass jetzt alles so vollendet wurde, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir haben richtig viel Arbeit reingesteckt, was zum Beispiel nochmal zusätzliche Drums angeht für das Album. Wir haben das komplette Album nochmal eindrummen lassen zusammen. Also mit dem Executive Producer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, mit Jagosch.
Ja.
Der hat quasi das alles zusammengehalten, hat das gemischt und da die Drums nochmal drunter gehauen. Wir haben uns nochmal Sängerinnen und Sänger ins Studio kommen lassen. Also, ja, kommen lassen, das klingt so bescheuert, aber ja, sind noch mit auf dem Album. Ja. Wir haben nochmal einen extra Bass eingespielt, wir haben da nochmal einen Synthi dazugeholt. Das war also das Fertigstellen, das Detail-Fertigstellen des Albums hat am Ende nochmal richtig lange gedauert. Und deshalb bin ich jetzt absolut zufrieden mit dem, wie es jetzt ist. Wir hatten auch noch Zeit, dadurch, dass wir das Album verschoben haben. Ein bisschen kommt mir noch ein bisschen dran rum basteln. Ist genauso, wie ich es haben wollte jetzt.
War das der Plan eigentlich, so mit so vielen unterschiedlichen Produzenten dann auch zusammenzuarbeiten?
Nee, wenn jetzt einer aus seiner Hand alle Beats geliefert hätte, so wie sie jetzt auf dem Album sind, hätte ich gesagt, ja klar, Logo, lass uns das Ding zusammen machen. War so nicht geplant, war aber voll geil, weil ich mit den Produzenten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wirklich auch über längere Zeit zusammengearbeitet habe, die besucht habe, in den meisten Fällen. Und da auch sämtliche Skizzen entstanden sind, um dann auf den wirklichen Song zu kommen.
Ja, bei einigen lag ja auch die Connection nahe, wie zum Beispiel zu Nico KZ. Zu anderen vielleicht ein bisschen ferner. Habt ihr dich jetzt noch nicht mit Dienst und Schulter zum Beispiel verortet? Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel schon mal was mit Suf Daddy vorher gemacht hast?
Nee. Leider nicht.
Warum nicht?
Naja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir haben bei diesem Album oder bei diesen zwei Songs festgestellt, dass wir das hätten viel früher machen müssen, weil uns das beiden irgendwie gefällt und weil wir uns gut verstehen und wir den ähnlichen Vibe haben. Suf Daddy ist auch größter OG.
Ja, vor allem, er macht ja auch einfach OG-Mucke. Er ist
über OG.
Ich finde auch krass, wie sehr man Suf Daddy zum Beispiel aus der OG-Hook raushört.
Ey, jetzt mal ganz ernsthaft, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich glaube, ich habe es mal gepostet. Aber er ist verantwortlich für den Titel des Songs. Mhm. Für den Albumtitel nicht ganz OG, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber er hatte einen Instagram-Post, bei dem er schrieb auf Englisch, ich werde nicht älter, ich werde immer mehr OG. Und das ist die erste Line von dem Song, die kommt von ihm. So. Und von ihm ist auch der Beat.
Ja.
Also hat er sehr, sehr großen Anteil an dem Song überhaupt und ist dafür verantwortlich, eine Mitverantwortung zu tragen dafür, dass das Album OG heißt. Den Ursprung dafür, dass das OG-Thema überhaupt mal aufgemacht wurde, das hat vor 3 Jahren angefangen.
Mhm.
Das habe ich, glaube ich, noch überhaupt nirgends erzählt. Mein Bruder hat angefangen, mich irgendwann mal OG Marco zu nennen.
Okay.
Und dann kam noch Schiff dazu.
Von Fettes Brot?
Nee, Schiff von Die Coolen Säue.
Ah, okay.
Ehemals.
Das ist doch die Crew von hier, die ehemalige Crew von DCV, den Essen so, oder nicht?
Nee, DCS hießen die kurz. DCS, okay. Die Coolen Säue. Nee, das war Schiff, Rotzlöffel und... oh, Schiff, sorry.
Aber hieß die alte Crew von DCV und Essen nicht sogar auch Die Coolen Säue? Ist
ja
auch egal.
Ja, das kann ich dir nicht sagen. Und der meinte, ey Marco, du musst noch ein Album machen, du bist ein OG. Das hat der Original so gesagt und dann war so, okay, das Album muss so heißen, dann hat nur noch der Song gefehlt, dann kam Sophie und dann war der Song auch da.
Okay.
Ja.
Und wie sieht dann die Geschichte zu Dienst und Schulter aus? Weil die drängen ja jetzt auch immer ein bisschen mehr in diese ganzen Deutschrap-Gefilden. Die kennt man eigentlich in erster Linie, weil sie für Gold Roger damals Avracadabra produziert haben.
Genau. Und wir haben Dienst und Schulter zusammen mit Gold Roger auf ein paar Festivals getroffen und hat sich verstanden. Und ich finde die Herangehensweise, die die Jungs haben bei ihrer Mucke, finde ich super. Ist sehr, sehr eigen, auch wie sie das live präsentieren mit Live-Gitarre. Fand ich super spannend und einen neuen Weg vor allen Dingen, so dass ich sie einfach mal gefragt habe, ey Jungs, habt ihr Bock auf ein bisschen Session? Und dann war ich eine Woche in Köln und dann haben wir richtig viele Skizzen geballert, jeden Tag irgendwie so 3, 4, 5 Dinge. Mhm. Und daraus sind dann eben endlich neue Freunde und so wie sie geworden. Ja.
Okay. Und ich habe noch ein Thema, worüber ich sehr gerne mit dir sprechen möchte. Mhm. Das hast du, glaube ich, auch schon. Du hast zwar schon in der Juice darüber gesprochen, aber es ist mir egal. Mhm. Battle Rap.
Yeah.
Weil ich weiß, dass du großer Battle Rap Fan bist.
Ja.
Und ich war eine Zeit lang auch sehr, sehr, sehr drin. Das kommt gerade ein bisschen wieder, ist aber eine ganze Zeit lang zurückgegangen. Also wir reden hier über A Cappella Rap Battles.
Ja, Mann.
Bei mir ist es zurückgegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass irgendwie die Qualität der Battles zurückgeht.
Ab was für einem Zeitpunkt?
Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo sich das bei Lil Tilly alles so ein bisschen im Kreis gedreht hat und Needle die ganze Zeit Champ war und dann gab es ja nochmal das große Match.
Mhm.
Und seitdem fehlen mir irgendwie so ein bisschen die Kracher mitunter. Ich finde Josef Steinschleuer zum Beispiel sehr spannend, aber der hat ja bislang noch kein einziges Battle durchgerappt, glaube ich.
Der hat die anfänglichen Battles hat er durchgerappt. Jetzt habe ich gestern wieder eins gesehen, hat er wieder verchoked. Das ist natürlich schade, weil der ist sehr, sehr gut.
Wen guckst du dir denn im Moment gerne an?
Das ist so matchabhängig. Ich bin aber nach wie vor immer noch ein großer Fan von Charakteren einfach. Mhm. Wenn einer so gnadenlos sein Ding durchzieht und so seine Rolle quasi in dem Ganzen immer beibehält und diese komplett ausspielt. Da bin ich großer Fan von. Ich beobachte das Treiben einfach voll gerne, weil ich finde schon, dass da wieder eine Entwicklung stattgefunden hat und das Ganze immer professioneller wird und hoffe halt, dass die Jungs und Mädels dann irgendwann mal davon leben können. Und ich glaube, dass das sehr bald der Fall sein wird.
Ich glaube auch, dass es immer größer wird. Ich habe jetzt auch schon hier und da mitbekommen, wie Leute von Lil Tilly zu recht großen so TV-Produktionen eingeladen worden sind. Ich weiß gar nicht, ob ich noch drüber erzählen darf, deswegen, das kommt glaube ich im September oder so, aber ich merke, dass das jetzt auf jeden Fall mehr wahrgenommen wird und wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel Rap am Mittwoch am Ende oder Gott, ich komme gerade nicht auf den neuen Namen, aber
Top Tier Takeover.
Genau, Top Tier und Lil Tilly, wie sie Hallen wirklich teilweise ausverkaufen in ganz Deutschland, dann ist das glaube ich wirklich eine Frage der Zeit. Aber wie siehst du das Thema Grenzüberschreitung da?
Muss jeder für sich selbst entscheiden.
Findet die für dich statt da? Oder?
Ja, absolut. An manchen Stellen ist es halt einfach, finde ich, so ein bisschen unnötig, die Grenzüberschreitung, also mit wirklich diskriminierenden Worten zu arbeiten, steht einfach den meisten nicht. So, wenn die das nicht irgendwie mit einem doppelten Boden unterlegen können, so finde ich das so ein bisschen peinlich und frage ich mich, warum muss das Wort jetzt gesagt werden, so dass es stark diskriminierend ist, wenn du doch irgendwie 3 Minuten Zeit pro Runde hast, um den Gegner irgendwie halt anhand seines Daseins auseinanderzunehmen. Da brauchst du das. Ein guter Battle-Rapper braucht so einen Scheiß
nicht. Das war auch so ein bisschen die Zeit, wo ich mich dann davon entfernt habe, als Jarambo dann so zum Titelkandidaten wurde, der auch wirklich immer besser wurde in seinen Battles und eine krasse Präsenz hatte.
Ja.
Aber dann ab einem gewissen Punkt auch einfach nur noch mehr schockieren wollte mit jedem Battle und immer mehr provozieren wollte. Und da war ich dann irgendwann raus, weil es für mich nicht mehr darum ging, wie gewitzt oder wie viel doppelten Boden irgendwas hat, sondern einfach nur noch, wie ekelhaft etwas ist.
Genau.
Und dann saß ich dann zu Hause, habe irgendwann mal den Laptop zugeschlagen und dachte mir, was guckst du dir hier an?
Ja, das ist dann schon so, das war schon so eine gewisse Zeit, wo es nur um die Provokation an sich geht, aber ohne dahinter irgendwie was anderes vermitteln zu wollen oder das irgendwie nochmal zu entschärfen oder da draußen einen Twist zu machen und einen Gag zu machen irgendwie. So, ihr habt jetzt gedacht, ich bin hier der größte Rassist oder sowas. Und, aber haha, ich habe jetzt die Endpunchline, die euch alles erklärt. Diese Phase gab es schon. Ich habe aber jetzt das Gefühl, dass dadurch, dass das natürlich auch von außen so kritisiert wurde, dass das ein bisschen wieder zurückgefahren wird, dieses Provokante, und dass es wirklich um Zerstörung des Gegenübers geht, was seine Karriere angeht oder sein Rap an sich.
Ja, in diesem Kontext ist es ja eine richtig gern gestellte Frage, aber könntest du dir das mal vorstellen?
Ich Ich konnte mir das mal vorstellen. Ich habe es ja auch schon gemacht, aber jetzt für mich
nicht mehr. Ich bin zu voll über Deutschlandzeiten.
Ja, pst. Aber,
Ach, das stimmt, da will niemand mehr drauf angesprochen werden, wenn er damals beteiligt.
Würde ich heute nicht mehr machen, einfach weil ich mich nicht danach fühle. So, ich habe Bock, Mucke zu machen und die Jungs, die das jetzt machen, die sind einfach. Das ist eine ganz eigene Welt, also da kann ich nicht so reinkommen und mit dem, nur weil ich auch Rap mache, das ist eine andere Herangehensweise, also die nehmen dich auseinander.
Glaube ich auch, also dass man dein gefundenes Fressen ist sozusagen.
Voll und gerade, ich verstehe voll, dass keiner von den etablierten Rappern da hingeht, weil die werden verlieren, dass alle etablierten Rapper, die hingegangen sind, ohne Namen zu nennen, haben verloren, alle. Oder zumindest Rapper mit einem Standing.
Würde ich unterschreiben, ja.
Und das hat dir nicht gut getan?
Außer Lars.
Außer Lars, ja.
Lars hat gewonnen.
Ja, stimmt.
Nicht nur
das
Battle zu der damaligen Zeit.
Das stimmt, ja.
Sehr schön. Ich hoffe, du wirst auch mit deiner Platte gewinnen. und wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich mag sie auf jeden Fall sehr gerne.
Vielen Dank.
Und das war's.
Ja.
Ich danke dir. Und ja, wir sehen uns dann. Oh, wir machen jetzt hier noch crossmediale Werbung.
Okay.
Du wirst nämlich noch von Nico beim Festival begleitet.
Genau.
Das kommt dann bei Backspin TV raus. Ja. Also, wenn ihr bis hierhin gehört habt und noch mehr Madness kostet,
zweigleisig
wollt, dann checkt das bei uns aus. Das ist wahrscheinlich hochgeladen, wenn das hier online ist.
Ja.
Dankeschön.
Danke dir.